Wir starten diesen Sonntag in eine neue Gottesdienstserie, Predigtserie zu dem ganzen Themenkomplex Konflikte in der Bibel. Und die Idee ist, dass wir in den nächsten 6 Wochen Konflikte der Bibel anschauen und durch diese Konflikte lernen, selbst als Livi-Familie konfliktfähiger, aber auch versöhnungsfähiger zu werden. Das ist die Idee. Und den ersten Konflikt, das erste Konfliktfeld, das wir heute betreten, da geht es um eine Gruppe Männer, mit denen hatte Jesus ständig Beef. Jesus und die Pharisäer ist der Titel dieser Predigt heute. Jesus und die Pharisäer. Und es ist nicht ein Konflikt, sondern es ist eine Kaskade an Konflikten, die man in allen 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes lesen kann. Also Jesus war ständig im Konflikt mit diesen sogenannten Pharisäern. Jetzt werden nicht alle wirklich wissen, um was es sich bei den Pharisäern handelt. Manche wissen, das ist irgendwie ein Getränk in Norddeutschland. Andere wissen, das ist irgendwie nichts Gutes. Also das sind irgendwie, das ist was Schwieriges und irgendwie was Frommes. Die Pharisäer sind tatsächlich, erstmal würde ich sagen, besser als ihr Ruf. Die Pharisäer waren zur Zeit des Neuen Testamentes, also zur Zeit von Jesus vor 2000 Jahren in Israel, waren das ganz fromme Männer. Das war eigentlich eine Erneuerungsbewegung, eine jüdische Erneuerungsbewegung. Pharisäer, der kommt von dem Begriff absondern. Die haben sich abgesondert von dem, ich sag mal, Mainstream-Judentum, weil sie wollten es richtig machen. Sie wollten es wirklich konsequent machen. Das, was wir als Bibel verstehen, damals das Alte Testament, alle Gebote wirklich einmal umsetzen. Und es gibt die These, die ist auch nicht belegt, dass die Pharisäer der Meinung waren, wenn das Volk Israel, wenn die Juden einmal den Sabbat korrekt halten, also einmal das Gebot Gottes zum Sabbat erfüllen, dann kommt der Messias. Also sie waren eiferer, engagiert, sicher mit guten Motiven. Ich würde mal sagen, wenn man die Christenheit in Deutschland anschaut, kommen wir den Pharisäern eigentlich am nächsten. Gell? So vom Motiv her und von dem, wir wollen biblisch sein, uns an die Regeln halten, alles richtig machen, Gott beeindrucken, sodass alle was davon haben. Und ausgerechnet mit dieser Gruppe hat Jesus ständig Beef. Und ausgerechnet diese Gruppe, und das muss uns eigentlich ins Mark erschüttern, ausgerechnet diese Gruppe, die so bibelfest sind, die alles wissen, die alle Bibelverse kennen, die alles richtig machen und machen wollen, ausgerechnet diese Gruppe ist blind. Blind für den Messias, blind für Gott selbst, als er ihnen begegnet. Das finde ich schon dramatisch und auch bedrückend. Jetzt, wenn wir in diese Predigt heute eintauchen, ist mir eines wichtig. Mir ist aufgefallen, ich bin ja jetzt schon 20, 30 Jahre Bibelleser, manche von euch sind es wahrscheinlich noch länger, andere kürzer, manchen steht die Reise hoffentlich noch bevor. Und mir ist aufgefallen, wenn ich die Bibel lese, dann sind die Pharisäer immer die anderen. Gell? Das ist super einfach, ich identifiziere mich nie mit den Pharisäern beim Bibellesen. Ich stehe immer bei Jesus, gell? Ich bin immer einer der Jünger, gell? Ich bin immer der Held irgendwie beim Bibellesen in der Geschichte. Gell? Ich würde so Dinge nie tun. Gell? Also die Pharisäer sind immer die anderen. Und mir fallen erstaunlich viele Leute ein, wo ich denke, die sind eigentlich Pharisäer. Gell? Also ich habe da schon Leute im Kopf, die in die Kategorie passen. Nicht, dass mir das unbekannt wäre, aber ich natürlich nicht. So, und was ich heute machen will, ist was anderes. Von mir weiß ich es. Ich weiß, dass in mir ein Pharisäer sitzt. Also da gibt es ja das Bild vom inneren Team, aber ein Anteil meiner Persönlichkeit ist pharisäisch. Ich habe diesen Pharisäer in mir, der Angst hat. Angst, was falsch zu machen, der alles richtig machen will, der ein Eiferer ist, gell, der sich schwer tut, auch mit neuen Erkenntnissen, der sich an die Regeln halten will. Und ich unterstelle mal, dass die allermeisten von uns auch diesen Pharisäer in sich haben. Mehr oder weniger laut, mehr oder weniger leise. Der darf mehr oder weniger mitbestimmen in deinem und in meinem Leben. Und die Idee heute ist, dass wir den eigenen Pharisäer in Opposition zu Jesus bringen, also in Konflikt mit Jesus. Dass dieser Konflikt, der Jesus mit den Pharisäern hat, der Konflikt ist, den ich bzw. der Pharisäer in mir mit Jesus hat. Dann können wir wachsen, dann können wir uns entwickeln. Ob das so gelingt, weiß ich auch nicht. Das ist mal die Idee, dass wir nicht die Pharisäer für die anderen erklären und für andere denken, sondern bei uns selbst bleiben und fragen, wo sind meine Augen zugenäht? Wo könnte ich Dinge sehen und will sie nicht sehen, weil mir der Preis zu hoch ist, weil mir die Konsequenzen zu unangenehm sind, weil es mir eigentlich so gefällt, wie es ist. Jetzt kann man natürlich, das war dann die nächste Herausforderung, ja, welchen Konflikt, über was predige ich jetzt da? Also wenn wir alle Pharisäer-Geschichten mit Jesus jetzt hier durcharbeiten, dann wären wir sehr lange beschäftigt. Ich habe mich jetzt entschieden, wir gehen gemeinsam in das Johannesevangelium, also der Lebensbericht von Johannes über Jesus, Kapitel 9. Und das ganze Kapitel werde ich in aller Kürze und ich hoffe auch angemessen zusammenfassen unter diesem Blickwinkel der Pharisäer. Johannes Kapitel 9, weil da ist es wie verdichtet, so die ganze Reise, der ganze Konflikt mit Jesus und den Pharisäern. Und ich meine, da können wir lernen und ich hoffe, dass wir am Ende Mut finden, da wo der Pharisäer in uns die Augen zudrückt, die zu öffnen. Das wäre die Idee für die Predigt. Johannes Kapitel 9. Los geht das Ganze. Ohne die Pharisäer interessanterweise. Jesus ist unterwegs mit seinen Freunden, mit den Jüngern, so mit uns könnte man sagen. Und dann sehen die da am Wegrand einen blinden Bettler sitzen. Und zwar einen Mann, der blind ist von Geburt an. Also der nicht durch eine Krankheit oder durch einen Unfall blind wurde, sondern der so auf die Welt kam. So, und im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Und die Jünger fragten Jesus, so kann man es nachlesen, Rabbi, Lehrer, wer ist schuld? Wer ist jetzt schuld, dass dieser Mann hier blind ist? Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und hier erfahren wir ein bisschen was über die Denke, die jüdische Denke und vor allem aber auch die pharisäische Denke der damaligen Zeit. Also damals war klar, jede Sünde führt zu einer Krankheit. Gott bestraft Sünde, indem Menschen krank werden. Sünde führt zu Krankheit. Also andersrum gesagt, jeder, der krank ist, hat auch gesündigt an irgendeiner Stelle. Jeder, der krank ist, da muss es irgendwie eine Schuld geben. Wenn man sich jetzt in diesen blinden Mann reinversetzt, ist es natürlich ein Riesendrama. Jetzt ist er blind, vor 2000 Jahren, der kann nichts, der kann nicht für seinen Lebensunterhalt sorgen. Und er gilt in einer Gesellschaft, die rein sein will vor Gott, die eigentlich darauf wartet, dass endlich mal aufgehört wird zu sündigen, damit der Messias kommen will, gilt er auch noch als Sünder, weil jeder sieht, dass er Sünder ist. Also der ist eigentlich doppelt am Arsch, kann man sagen. Er ist krank und er gilt auch noch als Sünder, als ein Mensch zweiter Klasse, als einer, der es irgendwie verkackt hat mit Gott. Und dann kommt die Frage aller Fragen, ja, wer ist jetzt da schuld? Das ist so eigentlich eine pharisäische Frage. Wer ist jetzt da schuld? Und wenn man so denkt, jede Sünde führt zu Krankheit, muss man ja fragen, okay, wer hat jetzt da gesündigt? Und ich nehme an, für die Jünger ist das ja mehr so ein Gedankenspiel. Hat jetzt da die befruchtete Eizelle gesündigt? Ja, irgendwie komisch, geht ja irgendwie gar nicht auf von der Logik her. Ja, haben die Eltern gesündigt. Dann müssen die Eltern gesündigt haben. Aber was kann man als Eltern, welche Schuld führt zu so einer Krankheit, zu so einer Strafe? So, das ist die Frage, die da an Jesus herangetragen wird. Wir leben heute in anderen Zeiten, aber diese Frage, wer ist schuld, die gibt es heute auch noch, vor allem bei Krankheiten. Diese zerstörerische Frage, diese belastende Frage, wer ist jetzt da schuld? Oder bin ich schuld? Hab's ich irgendwie falsch gemacht, dass ich jetzt krank bin? Dass es mir so schlecht geht? Und ich glaube vor allem, jetzt nicht weniger im Bereich von körperlichen Krankheiten, da können wir das ein bisschen einfacher identifizieren. Da sagen wir dann die Gene, Umweltgifte, was weiß ich, Strahlung oder irgendwo. Da haben wir auch Schuldige, die da dafür verantwortlich sind. Aber im Bereich der inneren Krankheiten, der seelischen Krankheiten, Depression, bipolare Störungen, was es alles gibt. Immer die Frage, wer ist jetzt da schuld? Wer ist jetzt da schuld? Bin ich selber schuld? Werde ich selber für was gestraft? Oder wenn die eigenen Kinder krank sind, wer ist jetzt da schuld? Was habe ich falsch gemacht als Vater? Was haben wir als Eltern falsch gemacht? Ist eine furchtbare Frage, die am Ende auch zu nichts führt, außer dazu, dass wir klein sind, uns schlecht fühlen, unsicher sind. Gell? Die bringt uns in die Knie, diese Frage. Gell? Und zwar nicht auf eine gute Art. Wer ist jetzt da schuld? Und jetzt kommt Jesus daher und antwortet anders. Und er sagt, weder noch. Niemand ist da schuld. Das ist die falsche Frage. Nicht er oder seine Eltern. Gell? Wie befreiend. Aber was für ein Wechsel in den Gehirnwindungen. Gell? Was für neurologische, oder wie man das nennt, Verknüpfungen braucht man jetzt da als Jude, um diesen Gedanken von Jesus folgen zu können. Wo doch klar ist, das ist doch gesetzt. Für die Pharisäer dreimal mehr. Sünde führt zu Krankheit. Und jetzt kommt Jesus und sagt, nein, weder noch. Das ist das Evangelium übrigens auch heute Morgen. Wer krank ist, im inneren oder im äußeren Menschen, muss sich mit dieser Frage nicht länger quälen. Bin ich jetzt da schuld? Wer ist jetzt da schuld? Was habe ich falsch gemacht? Du kannst die Frage loslassen. Jesus sagt an der Stelle und an anderer, weder noch. Er sagt, und ist auch ein bisschen wild, er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Also, Jesus sagt hier nicht, Gott hat ihn blind gemacht, damit er ihn nachher wieder heilen kann. Also so wie ich laufe jetzt da zu Livi vorher vor dem Gottesdienst und ich sehe, da ist nur ein Auto auf, mach schnell die Motorhaube auf, zieh mal so ein Relais raus und eine Sicherung, steck es in die Tasche. Und nachher beim Rauslaufen sehe ich, der will starten, geht nicht. Geht zum Auto, tu ein bisschen wichtig, steck das Relais wieder rein, steck die Sicherung wieder rein, Fahrzeug springt an, ich bin der Held. Gell? So ist Gott nicht, gell? Dass er erst einen blind macht, damit dann der nachher wieder sich demonstrieren kann, was für ein Mordsheld er ist. Das ist hier nicht die Idee. Gell? Es ist nicht die Frage, wer ist schuld, sondern damit, was kann da passieren? Was ist das Potenzial dieser Krankheit? Was passiert, wenn dieser Mensch mit Gottes Liebe und mit Gottes Kraft in Kontakt kommt? Das ist eine ganz andere Vorstellungsweise. Vor 2 Wochen haben wir hier eine Predigt gehört über Hiob. Das war übrigens genau dasselbe Thema. Ja, wer ist jetzt der Schuld? Wer ist da? Wer ist anders? Was passiert jetzt in dem? Und wie verändert diese Krankheit jetzt mich, wenn ich mit Gott in Kontakt trete? Was verändert sich, wenn dieser blinde Mann mit Gott in Kontakt tritt? Ja, und dann kommt Jesus und er erzählt ein bisschen was vom Licht und dass er das Licht ist und dass man während der Zeit des Lichts auch noch handeln muss. Und Jesus handelt. Was Jesus jetzt macht, total wild. Jesus spuckt auf die Erde, nimmt da Dreck, Erde und rührt da so einen Brei an, so mit seiner Spucke, so einen warmen Brei. Das ist Vers 6 und 7, genau, ihr könnt schon sehen. Und dann nimmt er diesen Brei, diesen warmen Brei, manche finden das eklig, wobei ich finde, bei Jesus habe ich gar keine Ekelgrenze. Also ich finde es jetzt eher schön, also schön warm wahrscheinlich vor allem und so. Also es ekelt mich, diese Vorstellung, dass die Spucke jetzt von Jesus, ekelt mich jetzt komischerweise nicht. Also jedenfalls sehe ich diesen Brei da vor mir, diesen warmen Brei und Jesus streicht diesen blinden Mann auf die Augen. Ja, und er spürt diesen warmen Brei auf seinen Augen. Und er sagt, so jetzt geh zum Teich Siloach, das heißt der Gesandte, und wasch dich. Und der Blinde, das ist jetzt ein Glaubensschritt, gell? Kann ja jeder herkommen und da irgendwie rumspucken und mir irgendwas ins Gesicht schmieren. Warum sollte ich das tun? Aber der Blinde ahnt oder ist einfach so verzweifelt, dass er zu jedem letzten Strohhalm greift. Okay, hier passiert was. Und er geht zu diesem Teich, wäscht sich das Gesicht, wäscht sich die Augen sauber und kann sehen. Das erste Mal in seinem Leben kann er sehen. Das erste Mal in der Menschheitsgeschichte sieht ein Blindgeborener wieder. Da passiert auf der persönlichen Ebene ein Riesenwunder, aber auch auf der globalen medizinischen Ebene passiert ein Riesenwunder. Der Mann kann sehen. Der sieht wieder. wo er zuvor noch nie gesehen hat. Und jetzt kann man sich fragen, was war das eigentlich? Wieso muss jetzt da Jesus, war das heilende Erde oder hat er irgendwie eine besondere Spucke oder was passiert da eigentlich? Bibelleser, die die Bibel kennen, wissen, im ersten Buch Mose Kapitel 2, da wird beschrieben, wie Gott den Menschen schafft. Und wie macht Gott den Menschen? Aus dem Staub der Erde. Gott macht den Menschen aus dem Staub. Bei Beerdigungen habe ich das regelmäßig, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Aus Staub, aus Erde ist der Mensch gemacht. Und jetzt haben wir hier einen Menschen, der ist gut geschaffen, aber er ist irgendwie auch deformiert, er ist krank. Er ist nicht fertig, er ist nicht vollendet. Und jetzt kommt Jesus und er handelt hier wie der Schöpfer selbst. Wie der Schöpfer selbst und vollendet diesen Menschen mit diesem Reich, mit dieser Erde. Das ist ein Bild für die Zukunft, das ist ein Bild der Endzeit. Denn wir glauben, dass wenn Jesus wiederkommt, am Ende wird er jeden Menschen, jeden vollenden. Das heißt, er wird diesen warmen, heilenden Brei bei dir auf die Stellen streichen, die jetzt vielleicht wehtun oder schwierig sind. Vielleicht auf dein Herz, auf deine Knie, deine Ohren. Vielleicht aber auch auf deine Seele, weil deine Seele krank ist. Und weil deine Seele so schmerzt und weil deine Seele verhindert, dass du noch gut leben kannst. Es ist nicht die Frage, ob wir geheilt werden als Christen, sondern wann. In dieser Welt oder eben in der kommenden. Und was hier passiert ist, dass die kommende Welt in die Gegenwart kommt. Und Jesus tut das, was er mit allen Menschen tun wird. Und alle sehen, das ist die Zukunft. Er schafft, er vollendet, er macht den Menschen neu, er macht ihn heil, er macht ihn ganz. Und man kann dieses Abwaschen dann auch noch als ein Bild für die Taufe sehen, das Reinwaschen, das sich Jesus zuwenden. Ein Riesenwunder, das sich da ereignet und ein schönes Wunder. Und vielleicht kannst du dir heute Abend, wenn oder morgens, wir haben ja meistens Anlaufschmerzen, so alle über 40, gell, wenn man dann aufsteht morgens und da der Rücken wehtut oder das Knie oder sonst irgendwas, kannst du dir das ja vorstellen, wie Jesus seinen warmen Brei da drauf streicht, gell, und wie du heil werden wirst. Nur noch eine begrenzte Zeit leiden wir an unserem Körper oder unserer Seele. Nur noch eine begrenzte Zeit und er wird uns heilen. Und dass dieses ein endzeitliches Wunder ist, das kann man auch in der Schrift nachlesen. Das konnte man auch damals in der Schrift nachlesen. Der Prophet Jesaja war schon lange tot, seine Prophetien hat man aufgeschrieben und der fasst es hier zusammen, was hier passiert. Gell? Fasst wieder Mut, habt keine Angst. Dort kommt euer Gott. Gott kommt, gell? Er selber kommt, er wird euch befreien und die Feinde vernichten. Und dann, und was ist das Zeichen dafür, dass Gott kommt? Die Blinden sehen wieder und die Tauben hören wieder. Endzeit bricht an. Also man hätte damals schon verstehen können, dieses Zeichen, was Jesus hier tut, ist neben dem, dass es ein Wunder ist, da geht gerade die Pforte der Zukunft auf. Und Gott selbst in Form von Jesus kommt seinem Volk entgegen. So, aber jetzt unsere Pharisäer, gell, die waren ja bisher so still, die waren so ruhig. Noch sind wir in der Freude und jetzt kommen die Pharisäer und sofort hört die Freude auf. Gell. Jetzt geht der Stress los. Wir lesen dann weiter, dass sie den Mann, der blind gewesen war, vor die Pharisäer bringen. Gell. Es gibt Stress, ja, was passiert hier in der Gemeinde? Gell? Man könnte ja sagen, jetzt kommt er vor die Gemeindeleitung oder vor irgend so ein Gremium, vor irgend so ein religiöses Gremium. Irgendwas passiert hier, was nicht der Ordnung entspricht, vor allem was nicht der Dogmatik entspricht, da muss man handeln. Und es gibt ein großes Problem. Das Problem heißt, dass Jesus hier am Sabbat einen Brei geknetet hat. Gell? Er hat gearbeitet, das ist das Problem. Ist für uns kaum mehr nachvollziehbar, aber in einer Gesellschaft, in der der Sabbat so aufgeladen ist, wo es nur darum geht, den Sabbat zu halten, weil das das zentrale Gebot ist und nur einer darf eigentlich den Sabbat brechen und das Gott selbst, gell? Und das passiert ja hier auch genau, in so einer Gesellschaft ist es ein großes Problem. Und für die Pharisäer gibt es einen Riesenstreit. Da gibt es die einen, die sagen, ja, also so ein Wunder kann eigentlich nur von Gott kommen, weil es gibt noch ein zweites Axiom, so für die Pharisäer, Das kann man auch nachlesen in der Bibel. Gebete von Sündern werden nicht erhört. Gott erhört nur Gebete von Menschen, die nicht sündigen. Und so eine Gebetserhörung kann eigentlich kein... Und das bringt die komplett durcheinander. Und die einen sagen, ja, das muss ein Wunder sein. Die anderen sagen, nein, wer am Sabbat arbeitet und heilt, der sündigt. Das kann nicht sein. Das ist falsch. Das ist falsch. Und mag das Wunder noch so groß sein und mag die Freude noch so groß sein, hier läuft was nicht korrekt. Gell? So gehen die Pharisäer da rein. Und am Ende wird aus dem Wunder ein Problem. Die Pharisäer machen aus dem Wunder ein Problem. Der Pharisäer in mir macht aus dem Wunder ein Problem. Ich erinnere mich, ich hatte ein Taufgespräch vor einigen Jahren mit einem Menschen, den hat Gott berührt. Und im Gespräch habe ich gemerkt, dieser Mensch ist von Jesus angerührt. Vor mir sitzt ein Wunder. Da ist ein Mensch, der kommt mitten aus dem Leben und Jesus berührt diesen Menschen. Ich sehe das Leuchten in seinen Augen, ich spüre die Kraft. Und gleichzeitig kam im Gespräch raus, da gibt es noch verschiedene, sage ich mal, Unordnungen im Leben. Die Beziehungsfrage ist nicht geklärt, das Zusammenleben ist nicht und so weiter. Und ich habe bei diesem Gespräch begonnen zu weinen. Ich habe geweint, weil ich genau wusste, das führt wieder zu Diskussionen. Ich habe Probleme mit mir, mit meinem Gewissen. Es gibt wieder Diskussionen in der Gemeinde. Und aus dem Wunder wird so ein Problem, dass wir am Ende sagen, wäre doch gar nicht da, dann hätten wir unsere Ruhe. Gäbe es kein Wunder, hätten wir keinen Stress. Und in diesem Zustand sind wir hier schon. Gell? Da kommen die Pharisäer daher und dieses, und dann sind wir, wäre das Wunder nicht passiert, hätten wir unsere Ruhe. Wäre alles in Ordnung. Aber Gott ist nicht so. Gott handelt nicht so, wie wir meinen, wie man die Gesetze auslegen muss, gell? Und wie wir es für richtig halten. Er handelt anders, weil er Gott ist. Und er mutet den Pharisäern, er mutet uns auch solche Wunder zu. Aber es ist ein Problem. Es entsteht hier eine große Spannung. Und bei den Pharisäern ist es halt auch wie im echten Leben, die Falken setzen sich durch, also die harten Knochen, gell, die da sagen, das ist Sünde und so, die setzen sich durch, nicht die, die da irgendwie kritisch sind, die vielleicht noch irgendwie Gott da drin sehen könnten in diesem Wunder, sondern die sagen, also das ist hier Sünde, Sabbat, das geht nicht, da stimmt was nicht, das geht nicht. Und tatsächlich lösen sie das Problem dann ganz einfach so, indem sie es nicht glauben. Sie glauben nicht, das ist dann der nächste Vers, die Pharisäer wollten aber nicht glauben, dass er blind gewesen war und nun sehen konnte. Die leugnen schlicht die Wirklichkeit. Die leugnen die Wirklichkeit. Gott handelt entgegen dem, wie sie es eigentlich für denken, wie Gott handeln müsste, passt nicht in ihre systemische Systematik, in ihre Dogmatik, in ihre Glaubensvorstellung. Und deshalb sagen sie, ja, aber wenn das richtig ist und das ist die Wirklichkeit, ja, dann stimmt es einfach nicht. Kann jeder kommen, dann stimmt es nicht. Der Mann war nicht blind. Stimmt nicht, kann nicht sein, weil Gott hört Gebete von Sündern nicht und der hat gesündigt. Das ist ihre Lösung. In meinem Studium habe ich den Theorie-Praxis-Kreis kennengelernt. Das Theorie-Praxis-Problem, das kennt ihr vielleicht auch. Und das kann man auch auf Theologie-Praxis anwenden. Das heißt, jeder von uns hat eine gewisse Theologie. Jeder von uns hat eine Brille auf, wie er Gott versteht, wie er die Menschen sieht, wie er sich die Welt vorstellt. Auch die Zusammenhänge, wann es Gebetserhörungen gibt und wann nicht. Also auch wer sagt, ich habe keine Theologie, hat auch eine, nämlich keine. Ist auch eine. Gell? Also jeder von uns hat irgendwie eine Weltsicht, hat irgendwie eine Brille auf. Und wir haben eine Vorstellung, wie es eigentlich sein müsste und wie es richtig ist und wie es sich Gott uns offenbart hat, wie wir die Schrift verstehen. Und dann leben wir, und das passiert regelmäßig, und die Wirklichkeit ist ganz anders, wie es eigentlich sein müsste. Und da haben wir ein Problem. Also ich steigere jetzt die Beispiele, von leicht zu hart. Fangen wir mit dem Leichten an. Ich habe letztes Jahr, haben wir am 15. Dezember, meine ich, am 3. Advent getauft. War saukalt, saucool irgendwie, gell? Und ich habe vollmundig im Taufkurs sozusagen erzählt, ja, also es wurde noch nie irgendjemand krank beim Taufen. Weil wenn man sich taufen lässt, da wird man nicht krank. Dann waren die Taufen, was wird 6 Leute, waren da im See bei sehr kalten Temperaturen. Am Ende waren 3 richtig krank und alle ein bisschen. Theoretisch, Taufe, wer sich taufen lässt, der wird nicht krank. Die Praxis, die sind wohl krank. Jetzt kann ich natürlich, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Problem? Das ist jetzt ein leichtes Problem. Kann ich auch sagen, nö, die sind nicht krank, die bilden sich das nur ein. Kann man doch sagen. Das ist keine Krankheit, man muss es nur im Glauben betrachten, dann ist es keine. Weil es gibt keine. Und wenn es keine gibt, hat es keine. Versteht ihr? Das ist pharisäisch. Und das begegnet mir hier jeden Tag. Und das habe ich auch in mir. Die Lösung war einfacher. Ich habe nochmal die Theorie überdacht und gedacht, naja, und überprüft mit der Schrift. Und da muss man sagen, nee, die Taufe ist keine magische Handlung. Das ist die Lösung. Und so hat dieser Theorie-Praxiskreislauf mir geholfen, ein bisschen näher an die Wahrheit zu gelangen. Anderes Beispiel, steigern wir es ein bisschen. Als junger Mann war ich überzeugt davon, Christen, also Menschen, die den Heiligen Geist in sich haben, die werden zwar krank äußerlich, die brechen sich ein Bein oder haben mal einen Ausschlag oder irgendwas, aber die bekommen keine Depressionen, die bekommen keine inneren Krankheiten, weil sie den Heiligen Geist in sich haben. Je länger ich lebe, und das ging schon sehr früh los, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und jetzt wird es gefährlicher, jetzt wird es krimineller, weil jetzt kann ich ja sagen, stimmt nicht, die sind nicht krank. Oder die sind ein Problem, oder die haben ein Problem, aber ich habe recht. Die haben doch den Heiligen Geist in sich, die müssen sich einfach mehr anstrengen. Und dann merke ich, nee, das ist nicht so einfach. Menschen können krank werden, an ihrem Leib und an ihrer Seele. Und jetzt muss ich wieder aus der Praxis in die Theologie gehen und anhand der Schrift prüfen, ob das stimmt. Und ich muss sagen, ja, das stimmt. Wir sind und leben auch noch in einer gebrochenen Welt. Es gibt hier auch noch Krankheit, auch an der Seele. Und wenn ich dann genauer hinsehe, dann sehe ich bei fast allen großen Menschen der Bibel an irgendeiner Stelle in ihrem Leben Symptome von psychischen Krankheiten. Das hat jeder mal, das gehört dazu. So, und das wäre die mittlere Stufe vom Theorie-Praxis-Problem. Jetzt kommt Hardcore. Und da habe ich auch noch keine Lösung. Und ich bitte auch nicht, euch, mich nicht falsch zu verstehen, aber ich kann mir vorstellen, es löst ähnliche Reaktionen aus wie das, was die Pharisäer erlebt haben. Bei uns hier in der Nähe, 5 Kilometer von hier, gibt es einen Wallfahrtsort für Maria. Und wenn man da hingeht, Maria am Stein, und dann sitzt man da mal hin vor den Altar, dann sieht man lauter so Tafeln, auf denen steht, Maria hat geholfen. So. Ich bin ein wirklich überzeugter reformatorischer Christ. Und für mich ist klar, Maria ist kein Gott, sondern einfach nur ein Mensch. Ein besonderer Mensch, sie hat immerhin Jesus auf die Welt gebracht, aber sie ist jetzt tot. So, Maria ist ein toter Mensch. Das ist die Theorie, die Theologie. In der Praxis sehe ich hier zig Menschen, die die Erfahrung machen, dass, wenn sie Maria bitten, ihr zu helfen, ihnen geholfen wird. So, und jetzt bitte gut zuhören und nicht voreilig mich verurteilen. Gell? Was will ich jetzt hier damit sagen? Ich kann das folgendermaßen auflösen. Ich kann es im einen Extrem auflösen und sagen, stimmt nicht. Das hat vielleicht der eine oder andere jetzt genau gedacht. Gell? Stimmt nicht. Das ist falsch. Die bilden sich das ein. Das ist nur Quatsch. Kann ich sagen, wäre eine mögliche Lösung. Gell? Ich kann aber auch sagen, nee, Maria kann heilen. Das wäre die andere Seite. Ich habe keine Lösung. Die ist irgendwo dazwischen. Ich will das ernst nehmen, aber im Moment sehe ich auch nicht, dass ich da jetzt irgendwie meine Dogmatik ändern müsste. Aber sowas kann zum Problem werden. Das kann bedrohlich werden, weil das hinterfragt ja alles, was ich glaube. So, und wenn ich jetzt Pharisäer bin und bin eigentlich der Überzeugung, der Sabbat ist das wichtigste Gebot und da kommt einer daher und er sündigt am Sabbat, wenn ich mich darauf ernsthaft einlasse, dann muss ich alles neu denken. Dann stimmt gar nichts mehr, von vorne bis hinten. Dann könnte Gott anders handeln. Und das kann dieses Beispiel hier ein bisschen zum Ausdruck bringen. Ich habe da noch keine Lösung, aber ganz ehrlich, ich brauche auch keine. Ich lebe in der Spannung ganz ausgezeichnet. Ich habe den Eindruck, wir wachsen immer dann als Christen am allermeisten, wenn zwischen Theorie und Praxis eine große Kluft ist. Die produktivste Zeit für die Juden, für die jüdische Geschichte kam dann, theologisch produktivste Zeit kam, als Israel gefallen ist und als sie ins babylonische Exil verschleppt wurden. Es war sonnenklar, der Tempel wird nie fallen, es ist ein ewiges Königtum, niemals wird es passieren, dass wir erobert werden. Das war die Theologie. Die Praxis war eine andere, sie wurden erobert und verschleppt. Und in dieser Zeit, in dieser Spannung, war eigentlich die fruchtbarste theologische Phase vom gesamten Judentum. Deshalb sind diese Spannungen erstmal kein Problem, die kann man gut aushalten, sie sind nur mal bedrohlich. Aber Gott mutet sie uns zu, da kann Entwicklung passieren. Und er hat sie auch den Pharisäern zugemutet. Allerdings haben die sich festgelegt, die haben sich entschieden. Die haben gesagt, falsch, stopp, kann nicht sein. Das ist unsere Denke, das machen wir mal bitte weg. Jetzt geht mir ein bisschen viel lang hier mit der Maria. Danke. Die Pharisäer, die haben ihre Theologie, die haben ihre klare Vorstellung und sind nicht bereit, die Augen aufzumachen für die Wirklichkeit, für das, was sich ihnen hier stellt. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr des Pharisäers, den ich auch in mir trage. Gell? Dass es schreiende Widersprüche gibt in meinem Leben zwischen dem, was ich glaube und was ich erzähle und verkündige und für richtig halte und zwischen dem, was ich erlebe. Und ich weigere mich hinzuschauen, ich weigere mich, mich dem zu stellen, sondern sage, nein, so ist es richtig, so muss es sein, weil mir der Preis zu hoch ist. Angst. Die Pharisäer, denke ich, die haben Angst und die haben viel zu verlieren, viel zu verlieren. Man kann sich auch fragen, ich bin in einer Situation, ich bin hier sehr gesetzt, mein Leben läuft gut, ich bin sehr zufrieden, mir geht's gut. Ehrlich gesagt, so ein Wunder, egal welches, wäre eher ein Problem für das, wie es mir gerade geht. Ich hätte ja was zu verlieren. Und ich glaube, dass das immer die Frage ist, würde ein Wunder, würde Gottes Wirken in meinem Leben, würde das was durcheinander bringen? Will ich das überhaupt? Wäre ich bereit dazu, neu zu denken, neue Schritte zu wagen im Vertrauen auf Jesus, weil er wirkt, weil Gott gegenwärtig ist? Oder sage ich, nee, eigentlich ist es gut so, wie es ist, ich fühle mich sicher. Plus, dass sowas, wenn Gott wirkt, wenn Gott ein Wunder schenkt, wenn Gott etwas hinterfragt, was mir so eigentlich so, was für mich so richtig ist, das macht Angst. Das macht enorm viel Angst. Das ist die Angst, die die Pharisäer auch haben. Und in diesem ganzen System kommt mit Jesus auch viel Angst. Ganz erstaunlich. Jesus kommt und alle bekommen Angst. Plötzlich ist überall von Angst die Rede. Warum? Weil der alles erschüttert, weil er alles in Frage stellt, ohne dass er so viel sagt, sondern nur durch das, was er tut und nur durch das, was er ist. Und die Angst ist so stark, dass sie verhindert, dass diese Menschen Jesus als Sohn Gottes erkennen. Die machen alles richtig und so falsch, dass sie in Gott vorbeileben. Und das muss uns immer wieder, das muss mich erschüttern und mir die Frage stellen, mache ich alles richtig, dass ich am Ende an Gott vorbeilebe? Der lebendige Gott, der außerhalb ist von meiner Vorstellung. Habe ich da noch? Bin ich offen? Bin ich bereit? Das Ganze spitzt sich nämlich sehr dramatisch zu. Dann holen die Pharisäer die Eltern, weil die wollen wissen, eigentlich wollen sie von den Eltern hören, dass die Eltern ihnen bestätigen, der Mann war, das ist ein Lügner, das ist ein Betrüger, das stimmt gar nicht. Das ist dann die nächste Folie. Aber die Eltern sagen, wir wissen zwei Dinge. Wir wissen erstens, er ist unser Sohn und wir wissen zweitens, er war blind. Aber alles andere, da sagen wir jetzt nichts dazu, da müsst ihr ihn selber fragen. Und warum? Weil sie Angst haben. Plötzlich ist da so viel Angst im System. Es gibt Denkverbote, man darf nicht mehr alles denken, man darf nicht mehr alles reden. Sie haben Angst, dass sie ausgeschlossen werden. Das wird schwierig. Das System wehrt sich. Das System wehrt sich. Das System dieser jüdischen Synagoge wehrt sich gegen den lebendigen Gott selbst. Und ich kann mir vorstellen, dass auch eine Gemeinde, ein System einer Gemeinde, das etabliert ist, das gesetzt ist, das so alles, wo alles gut funktioniert, sich wehrt gegen den lebendigen Gott selbst, weil der manchmal die Dinge durcheinander bringt und über den Haufen wirft und Dinge anders tut, wie wir eigentlich denken, wie es eigentlich biblisch richtig sein sollte. Mit der Idee, dass wir beginnen, neu zu denken und neu zu prüfen anhand der Schrift, was ist dran und was ist richtig. Verheerend hier, verheerend. Und so gehen die komplett am Ziel vorbei. Und es führt dann so weit, das kann man dann nachlesen, dass es komplett eskaliert und die Pharisäer, die werden richtig wütend auf diesen blinden oder nicht mehr blinden sehenden Mann. Und das wäre die nächste Folie dann. Die rufen ihn dann nochmal her und dann sagen sie, sag doch mal in echt, was ist passiert. Und dann sagt er, ich habe es schon dreimal gesagt, ich will es nicht nochmal sagen. Ja, wollt ihr es denn nicht glauben oder wollt ihr jetzt auch noch Jünger von Jesus werden? Und die eskalieren komplett. Und was sagen sie? Und jetzt wird es interessant. Sie sagen, du bist ja von deiner Geburt her ein ausgemachter Sünder. Aha. Die können nicht in diesem weder noch denken, was Jesus hier präsentiert, was Jesus hier quasi einführt. Nein, sie bleiben in dem, wo sie immer waren. Sünde führt zu Krankheit, du warst krank, du bist ein Sünder. Und damit hast du uns, und jetzt müssen sie sich ganz klein noch auf ihren Status berufen, nichts zu sagen. Nichts zu sagen. Und sie schmeißen ihn hinaus, werfen ihn aus der Synagoge hinaus. Und da ist er, hat ein Wunder erlebt und steht plötzlich alleine da, sozial geächtet. Weil es die Dynamik, weil dieses System, weil die Pharisäer nicht bereit sind, sich zu öffnen für das, was Gott tut, weil sie nicht bereit sind, diesen Theorie-Praxis-Kreislauf, Theologie-Praxis-Kreislauf mal in die andere Richtung denken. Die müssen ja nicht sagen, wir wissen jetzt, okay, Jesus ist der Messias. Es würde reichen, wenn sie sagen, wir haben hier ein Ereignis, das das in Frage stellt. Was könnte das bedeuten? Was könnte die Lösung sein? Was könnte die Idee sein? Das würde ja schon reichen. Aber sie schneiden es ab. Nein, du bist ein Sünder. Dabei bleibt's. Jesus hat viel Erbarmen mit diesem Mann und er besucht ihn. Und die beiden kommen ins Gespräch und er fragt ihn, was denkst denn du und wärst du denn bereit, an den Messias zu glauben? Und tatsächlich sagt der Mann, ja, ja, wenn du es bist, ich glaube dir oder ich bin bereit, dir nachzufolgen und wirft sich vor ihm nieder. Bekennt ihn als Gott, bekennt ihn als Gott, indem er ihn anbetet. Und jetzt nochmal das große Bild zum Schluss, gell? Der blind war, der kann sehen. Und die, die eigentlich sehen könnten, weil sie die Schrift kennen, die sind blind, beziehungsweise machen sich blind, beziehungsweise weigern sich zu sehen. Gell? Weigern sich, sich einzugestehen, dass sie es vielleicht nicht wissen. Und sie hätten ja sagen können, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber sie sagen, nein, das ist ein Sünder, du hast Sabbat. Geht nicht. Und so kommt dann zum Schluss noch, eskaliert der Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern, wenn man so will, endgültig, weil er sagt, euch kann man nicht mehr helfen, eure Schuld bleibt bestehen. Und damit sagt er ihnen, ihr bleibt von Gott getrennt. Gell? Das nehme ich euch nicht ab. Warum? Wenn ihr blind wärt, würde euch keine Schuld angerechnet. Wenn ihr sagen würdet, wir wissen es nicht, wir sehen es nicht. Aber da ihr sagt, wir können sehen, wir wissen es und sie sehen es nicht, bleibt ihre Schuld bestehen. Und so endet dieser Konflikt, der wird dann immer aufgelöst, da gibt es dann keine Versöhnung mehr, das endet so. Was heißt es jetzt für den Pharisäer in mir? Zwei Punkte habe ich hier und ich hoffe, dass ihr aber zwischendurch schon ein paar Dinge mitnehmen konntet. Das erste ist die Frage, diese elende Frage, wer ist schuld? Das ist eine pharisäische Frage. Wenn jemand krank ist, wenn jemand leidet am Körper oder an der Seele, wer ist schuld? Wer hat es jetzt verbockt? Ist der selber schuld? Ist der ein Sünder? Die Frage können wir knicken. Und wir dürfen uns auch frei machen von dieser Frage, weil ich glaube, wir quälen uns am allermeisten selbst mit dieser Frage, wenn wir krank sind. Man kann die Frage sich schon stellen, wenn man eine Antwort weiß, dann sollte man natürlich was tun. Das ist mir schon klar. Also wenn ich zu viel Alkohol trinke und deshalb krank bin, dann soll ich mich nicht mit der Frage quälen, wer ist schuld, dann sollte ich aufhören zu trinken. Das ist mir schon klar. Wenn ich einen ungesunden Lebensstil habe, dann weiß ich das auch und dann kann ich das auch ändern. Aber wenn ich es nicht weiß und wenn mir es der Heilige Geist nicht zeigt, dann muss ich mich nicht mit dieser Frage quälen. Ich bin schuld, habe ich Schuld, werde ich von Gott gestraft, bin ich irgendwie falsch, stimmt hier irgendwas nicht, habe ich bei der Erziehung was falsch gemacht, war ich ein schlechter Vater, war ich eine schlechte Mutter, waren wir schlimme Eltern? Wir können diese Frage loslassen, das ist die gute, gute Nachricht. Es geht nicht ums, wer ist schuld, sondern eher, was kann jetzt mit dieser Situation passieren, wenn dieser Mensch, wenn ich mit meinem Leid in Kontakt mit der Liebe und der Kraft Gottes komme. Und der zweite Punkt, den ich uns auch noch mitgeben will, ans Herz legen will für den Pharisäer in mir, ist, hey, lasst uns nicht Menschen sein, die sich die Augen zunähen, weil sie meinen, das nicht zu ertragen können, was sie sehen, was um sie herum passiert, gell, was die Wirklichkeit ist. Lasst uns Menschen sein, die ihre Theologie anhand der Wirklichkeit in Dialog bringen und sich so der Wahrheit wirklich nähern. Gell? Wir müssen keine Angst haben, keine Denkverbote, keine Ideen, die man nicht denken darf oder hier in der Gemeinde nicht aussprechen darf. Angst ist immer ein schwieriges Symptom, da steckt mehr dahinter, da ist ungut. Wir brauchen keine Angst zu haben. Zwei Dinge sagt Jesus zur Wahrheit. Erstens sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wer ernsthaft die Wahrheit sucht, ernsthaft und ehrlich, der wird immer bei Jesus landen, außer Jesus ist nicht die Wahrheit. Aber wenn Jesus die Wahrheit ist, wird man bei Jesus landen. Und sonst landet man bei der Wahrheit. Da kann gar nichts passieren. Nur Mut, keine Denkverbote, keine geschlossenen Augen. ehrlich diskutieren und ehrlich auch mal sagen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und Jesus sagt auch, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir diesen Konflikt haben und du spürst, ich habe hier einen Konflikt zwischen dem, was ich glaube und zwischen dem, was ich erlebe, dann geh zurück. Nochmal in die Schrift. Ja? Nochmal die Schrift. Nochmal die Wirklichkeit reflektieren, was passiert hier. Und das ist der Weg zur Wahrheit. Und diese Wahrheit, die macht frei. So, gehen wir jetzt in die Lobpreiszeit. Ich bitte mal die Band nach vorne. Ich habe 4 mögliche Gebete. Und ich bitte dich jetzt vor der Lobpreiszeit, diese Gebete, die hier vorne sind, nochmal durchzulesen und zu spüren, bei welchem Gebet gibt es Resonanz. Und wenn es bei keinem ist, kannst du dir auch selber ein Gebet überlegen. Aber wenn es eine Resonanz gibt, dann nimm dieses Gebet und bete es. Es ist ein Gebet gegen den Pharisäer in mir. Gell? Ein Gebet für mich, für mein Wachstum, gegen den Pharisäer in mir.